Das Thema der heutigen Folge geht auf einen Vorschlag von Petra zurück. Vielen Dank dafür. In dieser Folge geht es um Contergan und Menschen, die durch ein Medikament mit schweren körperlichen Einschränkungen auf die Welt kamen. Man kann sich dem Thema nur annähern, ihm aber auch in diesem ausführlichen Podcast-Format nicht in Gänze gerecht werden. Das ist nicht möglich. Aber die Alternative wäre, das Thema nach und nach zu vergessen. Denn die Menschen, die es betrifft, gehören zu den Babyboomern und werden naturgemäß immer weniger. In den 60er Jahren hatte man körperliche Einschränkungen anders beurteilt als heute. Dementsprechend war auch die Sprache in diesem Zusammenhang eine ganz andere. Da sind Begrifflichkeiten wie missgebildete Kinder oder lebensunfähig üblich gewesen. Und vielen Eltern dieser in Anführungszeichen missgebildeten Kinder wurde tatsächlich abgesprochen, ihre Kinder zu lieben und aufzuziehen. Ihnen wurde quasi empfohlen, sie abzugeben und durch zukünftige gesunde Kinder zu ersetzen. Bitte habt das vor Augen, wenn ich manchmal die authentische damalige Sprache verwende, um deutlich zu machen, mit welchen unglaublichen Schwierigkeiten die Betroffenen damals und heute zu kämpfen hatten und haben. Wir reisen zurück in das Jahr 1961. Und ja, in diesem Jahr bin ich schon da. Noch nicht auf der Welt, aber gut aufgehoben im Bauch meiner Mutter. Jahrzehnte später erzählte sie mir davon, dass sie in dieser Schwangerschaft schlecht schlief, dass der Arzt ihr ein Schlafmittel verschrieb und dass sie es nahm. Man tat, was der Arzt sagte, man tat, was auf der Packung stand und außerdem war es auf jedem Werbeplakat zu lesen. Vollkommen ungiftig, sogar für Babys und Greise. Dann musste es ja ungefährlich sein. Niemand machte sich Sorgen. 8 Monate später wurde ich gesund geboren, aber nicht alle hatten so viel Glück wie ich. Genau zur gleichen Zeit wurden in der ganzen Bundesrepublik Kinder geboren, denen ganze Extremitäten oder Teile davon fehlten. Die entsetzten Eltern wurden mit Beschwichtigungen in eine ungewisse Zukunft nach Hause geschickt. Oder mit dem Satz, vergessen Sie es einfach, machen Sie sich ein neues. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Contergan, das böse Erwachen. In den Jahren 1959 und 1960 häufen sich in der damaligen Bundesrepublik Deutschland die Meldungen. Hausärzte und Kinderärzte berichten von ungewöhnlichen Fehlbildungen. Es werden viele Kinder mit Phokomelie geboren. Bei der Phokomelie sind die Hände oder Füße direkt am Rumpf angewachsen. Aber es kommen auch verkürzte oder fehlende Gliedmaßen vor. Allerdings ist das nicht alles. Auch die Totgeburten nehmen zu. All das wird zunächst als Zufall abgetan. Nicht nur aus Ignoranz, sondern auch, weil es gar keine verlässlichen Zahlen gibt. Nach den Gräueltaten des Dritten Reiches hat die BRD bewusst auf eine Meldepflicht für Fehlbildungen verzichtet. Man wollte keine staatlichen Register mehr über erbkranken Nachwuchs führen. Doch genau dieses Fehlen von Daten lässt das Problem nun lange unter der Oberfläche schwelen. Aber die Häufungen fallen schon auf. So werden in der ehemaligen Hamburger Frauenklinik Finkenau zwischen Januar und April 1961 29 Kinder mit Fehlbildungen der Gliedmaßen geboren. Man sucht die Schuld überall. Sind es die sowjetischen Atomtests in der Atmosphäre, neue Chemikalien im Waschmittel, Gift in der Nahrung? Teile der damaligen Humangenetik, vertreten auch von Wissenschaftlern mit NSDAP-Vergangenheit, erklären die Fehlbildungen zum genetischen Problem und weisen den Medikamentenverdacht zurück. Und der Moraltheologe Franz Büchner, den man fast ehrfürchtig den heiligen Franz nennt, beschuldigt die Mütter. Ihre ungesunde Ernährung und ihr Verhalten hätten diese Missbildungen provoziert. So denkt zunächst niemand an ein Medikament. Auch nicht, als in England von ersten Nervenschädigungen durch ein Schlafmittel mit dem Wirkstoff Thalidomid berichtet wird. Ein Artikel im British Medical Journal bleibt ohne Bezug und ohne Konsequenzen. Das Mittel bleibt auf dem Markt und wird besonders gerne Schwangeren verschrieben. Auch in der BRD verdächtigt niemand ein Medikament, bis ein Kinderarzt aufmerksam wird. Es ist nicht irgendein Kinderarzt, sondern der 42-jährige Widukind Lenz, Oberarzt an der Universitätskinderklinik Hamburg-Eppendorf mit Schwerpunkt Humangenetik und da explizit Missbildungen bei Kindern. Widukind Lenz selbst wirkt unscheinbar. Er ist ruhig, freundlich und wissbegierig. Nach einem Einzelabitur folgen das Medizinstudium und eine Promotion mit Bestnote. Er spricht mehrere Sprachen, malt, schreibt Gedichte und veranstaltet Mäuserennen für seine Kinder auf der Terrasse. »Mein Mann war nur ein kleiner Doktor, den keiner kannte«, sagt seine Frau. Das allerdings soll sich ändern. Im Juni 1961 kommt ein Ehepaar mit einem schwer geschädigten Kind in die Hamburger Uniklinik. Die Eltern haben nur eine Frage. Warum? Und werden an Lenz verwiesen. Der Humangenetiker denkt reflexartig an eine genetische Ursache. Aber dann erzählt der Vater etwas, das hängen bleibt. In seinem Heimatort Menden gäbe es weitere Kinder mit ähnlichen Fehlbildungen. Von diesem Moment an lässt es Lenz nicht mehr los. Er telefoniert, fragt nach, knüpft Kontakte zu Ärzten und Wissenschaftlern. Abends, erzählt seine Frau Almut später, diskutieren sie selbst im Bett noch darüber, was diese Schädigungen verursacht haben könnte. Die Suche wird obsessiv, beinahe kriminalistisch. Und dann kommt ihnen eine Institution zur Hilfe, die schon gar nicht mehr existiert. Sie trug den schrecklichen Namen Hamburger Krüppelfürsorge. Die Krüppelfürsorge war eine staatliche und kommunale Einrichtung, die sich von 1850 bis 1950 um Kinder und Jugendliche mit schweren körperlichen Behinderungen kümmerte. Sie organisierte ärztliche Behandlung, orthopädische Hilfsmittel, Schulunterricht und später auch Ausbildungsplätze. Ziel war es, diese Kinder so weit zu fördern, dass sie ein möglichst selbstständiges Leben führen und, wenn es ging, später arbeiten konnten. Was heute auf viele Stellen verteilt ist, war damals in einer einzigen Institution gebündelt und diese Institution dokumentierte alle Fälle von Missbildungen. Lenz kann also auf Zahlen der letzten 100 Jahre zurückgreifen und vergleichen. Dadurch wird schnell klar, dass eine außergewöhnliche Häufung von Fehlbildungen vorliegt. Anfang November 1961 berichten mehrere Mütter unabhängig voneinander, in der Schwangerschaft ein Schlafmittel genommen zu haben. Lenz beginnt gezielt nachzufragen. Welche Medikamente haben Sie genommen? Haben Sie noch eine Hausapotheke? Dürfen wir in die Nachtschublade sehen? Er ermittelt nicht wie ein distanzierter Wissenschaftler, sondern wie ein Staatsanwalt, sagt später ein Kollege. Und Lenz' Beharrlichkeit zahlt sich aus. Er deckt ein Muster auf. Und dieses Muster hat einen Namen. Contergan. Ein Sedativum der Firma Chemie Grünenthal. Am 15. November 1961 informiert Lenz den Forschungsleiter von Chemie Grünenthal, Heinrich Mückter. Er fordert, alle thalidomidhaltigen Präparate sofort aus dem Handel zu nehmen. Einen Tag später schickt er ein Einschreiben, juristisch vorsichtig, inhaltlich eindeutig. Für Lenz zählt jede Stunde, jeder weitere Tag des Schweigens kann neue Opfer bedeuten. Am 19. November tritt er vor die Vereinigung Rheinisch-Westfälischer Kinderärzte. Er spricht offen über seinen Verdacht, ohne den Namen Contergan zu nennen. Natürlich kann er keine wissenschaftlich haltbaren Daten vorweisen, aber abwarten ist für ihn keine Option. Als Mensch und Staatsbürger kann ich es nicht verantworten, meine Beobachtungen zu verschweigen, sagt er. Der Konzern geht zum Gegenangriff über. Vertreter von Chemie Grünenthal erscheinen, werfen ihm Rufmord vor und drohen mit Klagen. Man versucht, Lenz mundtot zu machen, nutzt sogar die NS-Vergangenheit seines Vaters gegen ihn. Auch Fachkollegen attackieren ihn. Er sei unwissenschaftlich und habe sich die Rolle des Erstentdeckers erschlichen. Denn parallel zu Lenz bestätigt auch der australische Arzt William McBride einen Zusammenhang zwischen der Zunahme von Fehlbildungen bei Neugeborenen und der Einnahme von Contergan in der Schwangerschaft, geht aber später an die Öffentlichkeit. Doch die Kettenreaktion ist nicht mehr aufzuhalten. Aber dazu später mehr, denn zunächst stellt sich die Frage, auf welchem fruchtbaren Boden der Contergan-Skandal wachsen konnte. Wie war es möglich, dass ein schwer teratogenes, also das ungeborene Kind schädigendes Präparat, in den Handel kommen konnte? Ende der 50er Jahre stecken die Menschen in der BRD mitten im Wirtschaftswunder. Die Teller füllen sich und das Land boomt. Alles scheint möglich. Die Bundesrepublik verfügt über die drittgrößte Pharmaindustrie der Welt, aber die Behörden und die Legislative verschlafen die rasante Entwicklung. Es gibt kein Arzneimittelgesetz und damit kaum Regularien. Allerdings ist es durchaus schon bekannt, dass Medikamente die Plazentarschranke passieren können, also von der Mutter auf das ungeborene Kind übertragen werden können. Aber danach fragt niemand. So lange, bis das Ausmaß der Katastrophe sichtbar wird. Schätzungsweise waren weltweit in über 40 Ländern circa 10 bis 12.000 Kinder betroffen, davon alleine 4 bis 5.000 in der Bundesrepublik. Wir erinnern uns, nicht nur die Wirtschaft boomte, sondern es war auch die Zeit der Babyboomer. Übrigens wurde Thalidomid in der DDR nicht zugelassen. So kam es dort nur zu vereinzelten Fällen durch private Mitbringsel, Paketsendungen aus dem Westen und andere inoffizielle Wege. In Österreich und der Schweiz geht man von einer niedrigen zweistelligen Zahl aus. Im Gegensatz zur BRD gibt es in den USA zu dieser Zeit schon eine Arzneimittelbehörde, die Food and Drug Administration, FDA. Hier bekommt die Pharmakologin Frances Oldham Kelsey einen Routinevorgang auf den Schreibtisch. Die Zulassung eines hervorragend verträglichen Schlafmittels. Es habe keinerlei Nebenwirkungen. Man erwartet von ihr nicht mehr und nicht weniger, als die Zulassung durchzuwinken. Zumal das Präparat vom amerikanischen Vertreiber schon an unzählige Arztpraxen verteilt wurde. Zur Erprobung, wie man sagt. In Wirklichkeit wollte die Firma Tatsachen schaffen. Dieser Feldversuch endet mit mindestens 19 geschädigten Kindern, aber das kommt natürlich erst später heraus. Eine größere Katastrophe wird nur dadurch verhindert, dass Oldham Kelsey gegen den Druck vieler Lobbyisten die Thalidomid-Zulassung in den USA verhindert, weil ihr die Faktenlage zu dünn erscheint. Sie fordert die amerikanische Vertriebsfirma auf, Tests durchzuführen. Aber die Firma weigert sich nicht nur, dieser Forderung nachzukommen. Sie stellt sage und schreibe 6-mal einen Antrag auf Zulassung. Erst 1962 gibt das Pharmaunternehmen auf, nachdem Contergan in der BRD schon nicht mehr auf dem Markt ist. Aber damit ist das Problem nicht beseitigt. Es gibt zwar keine Zulassung, aber es sind 2,5 Millionen Tabletten in Umlauf, in Arztpraxen und häuslichen Apothekerschränkchen. Bezeichnenderweise ist es nicht der Vertreiber, sondern der Staat, der in einer beispiellosen Rückholaktion das Präparat aus der Öffentlichkeit entfernt und damit Schlimmeres verhindert. Frances Oldham Kelsey wird übrigens für ihr mutiges Eintreten mehrfach ausgezeichnet, unter anderem auch von Präsident Kennedy. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bevor wir nun schauen, wie es hier bei uns weitergegangen ist, möchte ich euch erst einmal das Objekt des Skandals näher bringen. Was ist Contergan eigentlich? Die Geburtsstunde von Thalidomid, dem Wirkstoff von Contergan, ist eigentlich ein medizinisches Missverständnis. Die Forscher bei Chemie Grünenthal suchen Mitte der 1950er Jahre nämlich nach einem neuen Antikonvulsivum, also einem Medikament gegen Epilepsie, das die gefährlichen Barbiturate ablösen soll. Als die Chemiker von Grünenthal Thalidomid jedoch an Mäuse testen, passiert nichts. Und wenn ich nichts sage, dann meine ich das wörtlich. Die Mäuse werden nicht von Krampfanfällen verschont, aber es passiert auch sonst nichts. Normalerweise ist das der Moment, in dem ein Wirkstoff in der Tonne landet. Wenn eine Substanz im Tierversuch weder eine Wirkung noch eine Nebenwirkung zeigt, ist sie für die Pharmakologie wertlos. Doch bei Chemie Grünenthal zieht man einen völlig anderen Schluss. Man sagt sich, wenn eine Maus selbst bei gigantischen Dosen nicht stirbt und keine Vergiftungserscheinungen zeigt, dann ist das Mittel eben vollkommen ungiftig. Man ist so überzeugt von der Harmlosigkeit dieses Moleküls, dass man beschließt, den Schritt zum Menschen zu wagen, ohne eine einzige wissenschaftliche Bestätigung für eine therapeutische Wirkung. Es gibt also keine Studien. Es ist eher ein blindes Verteilen nach dem Motto, mal sehen, was passiert. Man gibt den Wirkstoff an Mitarbeiter der Firma und an ausgewählte Ärzte weiter. Und erst hier, in diesem völlig unkontrollierten Ausprobieren am Menschen, kommt der Zufallsbefund. Die Patienten berichten, dass sie nach der Einnahme wunderbar einschlafen. Es zeigt sich also erst am menschlichen Organismus überhaupt irgendeine Wirkung. Thalidomid verstärkt im menschlichen Gehirn die Wirkung von GABA, dem körpereigenen Botenstoff, der unsere Nerven zur Ruhe bringt. Es wirkt wie eine chemische Bremse, die das Gehirn in den Stand-by-Modus schickt. Und damit die Entwicklungsarbeit nicht umsonst war, wird Thalidomid einfach umgewidmet. Ab jetzt ist es kein Mittel gegen Krampfanfälle mehr, sondern ein Schlafmittel. Und weil man im Tierversuch gesehen hat, dass es das Atemzentrum nicht lähmt, feiert man es als das erste selbstmordsichere Schlafmittel der Welt. Man wirft also ein Medikament auf den Markt, das im Labor keine nachweisbare therapeutische Wirkung zeigt, dessen beruhigende Wirkung man nur durch anekdotisches Hörensagen kennt und dessen Sicherheit man allein daraus ableitet, dass Mäuse und wenige Probanden davon nicht tot umgefallen sind. Es ist eine medizinische Geisterfahrt, die am 1. Oktober 1957 mit der Zulassung beginnt, ohne dass jemals ein Forscher untersucht hätte, was diese chemische Bremse mit dem Zellwachstum eines Embryos macht. Und da das Präparat ja als so harmlos eingestuft wird, wird es als rezeptfreies Beruhigungs- und Schlafmittel, geradezu als Wundermittel, beworben und verkauft. Es mache nicht süchtig und sei nicht akut toxisch. Das Pharmaunternehmen Chemie Grünenthal produziert zeitweise täglich 1 Million Tabletten und verkauft sie in 47 Länder. Contergan ist preiswert. Eine Packung kostet nur wenige D-Mark. Es ist ein Alltagsmedikament mit geringer Hemmschwelle. So gering, dass es vor allem jungen Eltern empfohlen wird. Nach dem Motto Contergan nehmen, einschlafen, nachts das Kind versorgen und problemlos wieder einschlafen. Das klingt alles so unkompliziert. Das neue Wundermittel wird als völlig ungiftig beworben. Ob Chemie Grünenthal Contergan allerdings aktiv als Medikament für Schwangere, also zum Beispiel gegen Schwangerschaftsübelkeit beworben hat, ist nicht abschließend geklärt. Während Chemie Grünenthal bestreitet, Contergan jemals ausdrücklich für Schwangere empfohlen zu haben, halten Kritiker dagegen, dass das Medikament als völlig harmlos beworben wurde, ohne jeden Warnhinweis. So ein Medikament richte sich faktisch also auch an Schwangere, ob sie genannt werden oder nicht. Contergan gilt als Allheilmittel. Auf den Indikationslisten steht ein Begriff, der heute fast aus den Lehrbüchern verschwunden ist, damals aber als Volkskrankheit gilt. Die vegetative Dystonie. Wenn ich das für euch heute übersetzen müsste, würde ich sagen, es ist die Diagnose für den schwachen Kreislauf oder den nervösen Kreislauf. Man muss sich das so vorstellen. Das war der medizinische Sammelbegriff für alles, was heute unter Stresssymptome oder psychosomatische Beschwerden fallen würde. Wer sich unruhig fühlte, wessen Herz manchmal stolperte, wer unter Schweißausbrüchen oder eben diesem typischen Schwindelgefühl litt, das man damals als schwachen Kreislauf bezeichnete, dem wurde gesagt, Sie haben eine vegetative Dystonie. Hier, nehmen Sie Contergan. Das beruhigt die Nerven. Indem man das Medikament für so etwas Diffuses wie einen schwachen Kreislauf empfahl, öffnete man die Schleusen für den Massenmarkt. Es war plötzlich nicht mehr nur ein Mittel für Schwerstkranke, wie ursprünglich vorgesehen, sondern ein Lifestyle-Präparat für die gestresste Hausfrau, den überarbeiteten Manager und eben auch für die werdende Mutter, deren Kreislauf in der Frühschwangerschaft verständlicherweise Achterbahn fuhr. Man behandelte normale körperliche Reaktionen mit einer hochwirksamen Chemikalie, von der man eigentlich nur wusste, dass sie eine Maus nicht umbringt. Aber man findet noch mehr Indikationen. Dazu gehören die Überwindung des Schlafmittelabusus oder auch das nächtliche Einnässen bei Kleinkindern. 2 bis 3 Teelöffel Contergansaft und die Bettwäsche bleibt trocken, so verspricht man. Was bei Kleinkindern hilft, wirkt natürlich auch bei alten Leuten, nimmt man zumindest an. Also landet auch die Zerebralsklerose auf dem Beipackzettel. Wenn der Opa ein bisschen tüdelig wird, da hätten wir doch etwas. Aber auch wenn Kinder nachts schlecht träumen oder ein Monster unter dem Bett vermuten. Auch dann wird Kontergansaft empfohlen. Genauso wie bei man höre und staune, Angst und Kontaktschwäche bei Erwachsenen. Und zuletzt dürfen natürlich auch nicht die klimakterischen Beschwerden fehlen. Als ob die Menopause einer Dämpfung des zentralen Nervensystems bedürfe. Und damit kommen wir zu der fatalsten Indikation. Viele Ärzte verschreiben Kontergan gegen Schwangerschaftsübelkeit. Und wir alle wissen, dass die besonders am Anfang einer Schwangerschaft auftritt. 1960 wird Kontergan auch bei Hunderten von verhaltensauffälligen Säuglingen und tuberkulosekranken Kindern eingesetzt. Ob Schädigungen auftreten, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Allerdings werden 1961 Hinweise auf Polyneuropathien, also Schädigungen der kleinen Nervenbahnen, publik. Unter anderem berichtet auch der Spiegel. Daher wird Kontergan ab 1. August rezeptpflichtig. Nur 3 Monate später informiert der Hamburger Kinderarzt Widukind Lenz die Konzernleitung von Chemie Grünenthal über seinen Verdacht. Als Grünenthal weder Vorsicht noch Einsicht zeigt, sondern auf Konfrontationskurs geht, schreibt Lenz eine anonyme Warnung an die Welt am Sonntag. Am 26. November erscheint ein Artikel mit Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Kontergan und schweren Fehlbildungen. Der Text trägt keinen Namen. Erst später wird klar, wer dahinter steht. Widukind Lenz bestätigt in späteren Jahren, dass er der Urheber dieser anonymen Warnung war. Einen Tag danach nimmt Chemie Grünenthal Kontergan vom Markt. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten betroffenen Kinder allerdings bereits gezeugt oder geboren. Am 27. November 1961 ist in Deutschland also offiziell Schluss. Kontergan wird aus den Apotheken verbannt. Aber das ist leider nicht das Ende der Geschichte, sondern nur der Anfang eines neuen, ebenso düsteren Kapitels. In den Lagern der Hersteller liegen nämlich noch Millionen von Tabletten. Ein riesiger finanzieller Verlust, den man offenbar nicht einfach abschreiben will. Die Strategie ist so simpel wie erschreckend. Man deklariert die Pillen als sogenannte Schüttware und schickt sie per Schiff nach Lateinamerika, allen voran nach Brasilien, aber auch nach Spanien, weil die Arzneimittelüberprüfung in diesen Ländern nicht so streng und die Nebenwirkungen größtenteils unbekannt sind. Dort verschwinden sie in neuen Packungen, oft unter dem Namen Softenon, und werden weiterverkauft. Während man hierzulande also weiß, welche Katastrophe das Mittel auslöste, landen die deutschen Restbestände in Brasilien erst mit monatelanger Verzögerung in den Haushalten. Oft werden die ausländischen Partner nicht oder nur sehr zögerlich über die in Deutschland bereits bekannten Gefahren informiert. Das dortige Verbot kommt erst im August 1962, viel zu spät für die Kinder, die in dieser Zeit noch geschädigt werden. Das kollektive Versagen wird unter den Tisch gekehrt. Die Politiker schweigen oder berufen sich auf Einzelfälle. Die betroffenen Eltern bleiben ungehört, die Kinder auf ihre fehlenden Gliedmaßen reduziert und ausgegrenzt. Dabei sind die Schädigungen viel weitreichender. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was Thalidomid im Körper anrichtet. Eine einzige Tablette reicht aus. Entscheidend ist der Zeitpunkt. Nur wer das Mittel zwischen dem 34. und 50. Tag nach der letzten Menstruation einnimmt, ist betroffen. Das ist die Phase der Organ- und Extremitätenbildung. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Stellt euch die Situation dieser Frauen im Jahr 1961 vor. Es gab keinen schnellen Test aus dem Drogeriemarkt, den man mal eben morgens im Bad machte. Wer Gewissheit wollte, musste zum Arzt. Und selbst der konnte oft nur raten. Wenn die Frauen sich morgens elend fühlten, wenn der Kreislauf schwach war, die vegetative Dystonie, von der wir sprachen, dann dachte man oft an Überlastung oder eine nervöse Störung. Man griff zur bunten Packung Contergan, um die Übelkeit zu bekämpfen, genau in jenen Tagen, in denen im Verborgenen die Gliedmaßen des Kindes angelegt wurden. Aber Thalidomid verursacht eben nicht nur die Verkürzung oder das Fehlen von Armen und Beinen. Man sieht schwere Fehlbildungen der Ohren bis zur Taubheit, Augenfehlbildungen, Herzseptumdefekte, also Defekte der Herzscheidewand und schwere Schäden an Nieren- und Magen-Darm-Trakt. Sogar Gesichtsnervenlähmungen treten auf. Etwa 40% der betroffenen Kinder sterben kurz nach der Geburt. Wenn wir über die medizinischen Schäden sprechen, dürfen wir eine Wunde nicht vergessen, die oft tiefer saß als die körperliche Versehrtheit. Die soziale Ausgrenzung. In den frühen 60er Jahren war Deutschland eine Gesellschaft, die Perfektion einforderte und das andere am liebsten wegsperrte. Die Kinder, die durch Contergan geschädigt wurden, stießen auf eine Mauer aus Mitleid, Abscheu und offener Diskriminierung. Man nannte sie in der Nachbarschaft Contergan-Krüppel oder Monster. Das Wort behindert war damals noch gar nicht gebräuchlich. Man sprach stattdessen von Missgeburten. Die Diskriminierung begann oft schon im Kreissaal. Hebammen und Ärzten wurde damals geraten, den Müttern den Anblick ihrer Neugeborenen zu ersparen. Man legte die Kinder in dunkle Nebenzimmer, behandelte sie wie einen Fehler der Natur, den man am besten ungeschehen machen sollte. Den Eltern wurde mit einer unfassbaren Kälte nahegelegt, ihr Kind in ein Heim abzugeben. Der Tenor war: Belasten Sie Ihr Leben nicht mit diesem Unglück. Es wurde ihnen regelrecht abgesprochen, dass sie zu diesem lebensunfähigen Wesen eine emotionale Bindung aufbauen könnten. Wer sich als Elternteil entschied, sein Kind zu behalten und zu Hause aufzuziehen, musste einen einsamen Kampf führen. Spielplätze wurden geräumt, wenn ein Contergan-Kind erschien. Schulen weigerten sich oft, diese Kinder aufzunehmen. Nicht wegen ihrer geistigen Fähigkeiten, die völlig normal waren, sondern wegen ihres Anblicks. Sie wurden wie eine lebendige Mahnung behandelt, die man am liebsten hinter hohen Mauern versteckt hätte. Diese Kinder mussten nicht nur lernen, ohne Arme oder Beine den Alltag zu meistern. Sie mussten vor allem lernen, in einer Welt zu überleben, die ihnen jeden Tag das Gefühl gab, falsch zu sein. Diese psychische Stigmatisierung hat eine ganze Generation gezeichnet und den Weg der Betroffenen zu Selbstbestimmung und Würde zu einem heroischen Kraftakt gemacht. Aber es sind nicht nur die körperlichen und sozialen Einschränkungen allein, mit deren Bewältigung sich die betroffenen Familien konfrontiert sahen. Es gab keinerlei Unterstützung, keine Pflegeversicherung, keine Übernahme von Hilfsmitteln, keine Kindergärten, Schulen und Universitäten mit Inklusion und behindertengerechter Architektur. Ganz im Gegenteil, die Familien, sowieso schon finanziell, kräftemäßig und emotional am Anschlag, mussten für ihre Kinder auch noch doppelte Krankenversicherungsbeiträge zahlen, weil sie ja behindert waren. Während die Familien also um jedes Quäntchen Normalität ringen müssen, verhält sich Chemie Grünenthal juristisch jahrzehntelang defensiv. Der Prozess beginnt 1968 vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Aachen. 9 Angeklagte sitzen wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Tötung und schweren Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz auf der Anklagebank. Darunter der geschäftsführende Gesellschafter, der wissenschaftliche Direktor, der Geschäftsführer, der kaufmännische Leiter, der Prokurist und Vertriebsleiter, der Leiter des wissenschaftlichen Außendienstes sowie ein Arzt und Prokurist, der dem unternehmensinternen Kontergan-Ausschuss angehört hat. Wie so oft in solchen Fällen ist es ein ungleicher Kampf. Auf der einen Seite die Angeklagten, einen potenten Konzern im Rücken, vertreten von insgesamt 20 Strafverteidigern, die sämtliche juristische Möglichkeiten bis hin zu Verfassungsbeschwerden nutzen. Auf der anderen Seite 312 Nebenkläger, vertreten unter anderem von einem Rechtsanwalt, der selbst Vater eines Kontergan-geschädigten Kindes ist. Es werden insgesamt 120 Zeugen gehört und ich frage mich, warum nur 120? Nachdem ein beisitzender Richter bei einem Gespräch mit einem der Grünenthal-Verteidiger erwischt wird, muss dieser als befangen zurücktreten. Das alles hilft aber nicht. Ganz im Gegenteil. Man muss sich die damalige Zeit vor Augen halten, um zu begreifen, wie der Prozess abläuft. Ende der 1960er Jahre, ein Gerichtssaal, geprägt von einer erstarrten, autoritären Ordnung, von dunklen Anzügen, steifen Regeln und einer fast pedantischen Vorstellung von Würde. Würde allerdings meint damals vor allem die Würde der Angeklagten, der Institutionen, des Verfahrens, nicht die der Opfer. In diesem Setting werden kontergangeschädigte Kinder aus dem Gerichtssaal verwiesen. Die offizielle Begründung klingt geschniegelt und korrekt. Man wolle das Verfahren nicht emotional beeinflussen, Zeugen nicht irritieren, die Ordnung wahren. Was tatsächlich passiert, ist etwas anderes. Die sichtbare Realität der Tat, die Körper der Kinder, ihre Fehlbildung, ihre bloße Anwesenheit, ist zu verstörend für ein Verfahren, das sich als sachlich, rational und kontrolliert inszenieren will. Die Kinder passen nicht ins Bild. Sie stören die Illusion, dass man hier abstrakt über Gutachten, Kausalitäten und Paragraphen verhandle und nicht über zerstörte Leben. Aus heutiger Sicht ist das kaum erträglich. Die Betroffenen mussten die Einschränkungen ein Leben lang ertragen, aber dem Gericht war es nicht zuzumuten, den Verhandlungsgegenstand, wenn man so will, vor Augen geführt zu bekommen. Wie du Kind Lenz, der den Zusammenhang zwischen Kontergan und den Fehlbildungen aufgedeckt hat, wird als Gutachter wegen Befangenheit abgelehnt. Es kommt, wie es kommen musste. Nach 283 Verhandlungstagen stimmen die entkräfteten Eltern einem Vergleich zu. Grünenthal zahlt 100 Millionen D-Mark in eine Stiftung, im Gegenzug verzichten die Eltern auf alle weiteren Ansprüche. Die Strafverfahren gegen die Angeklagten werden eingestellt. Begründung: mangelndes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Die Prozesskosten kann Grünenthal von der Steuer absetzen. Wie viel der Konzern mit Kontergan verdient hat, ist bis heute unbekannt. Aber was bedeutet der Vergleich für die Opfer? Zunächst erhalten sie mit 100 bis 500 Mark lächerlich kleine Renten. Der Bund, also die Steuerzahler und damit auch die Opfer selbst, stocken das Stiftungsvermögen nach und nach noch um weitere 320 Millionen Euro auf. Seit Mai 1997 werden die Renten vollständig aus dem Bundeshaushalt gezahlt, da die dafür vorgesehenen Stiftungsmittel aufgebraucht sind. Kosten für den Steuerzahler seit 2011 etwa 35 Millionen Euro. Seit 2008 erhalten die Contergan-Geschädigten bis zu 1.090 Euro Rente. Grünenthal, wie das Unternehmen inzwischen heißt, zahlt freiwillig noch einmal zusätzliche 50 Millionen Euro ein. 2013 werden die Renten noch einmal deutlich angepasst. Auf bis über 6.000 Euro für Schwerstgeschädigte. Das klingt gut, aber wir müssen natürlich bedenken, dass inzwischen 52 Jahre ins Land gegangen sind. Übrigens, ein Wiederaufnahmeverfahren gilt als praktisch ausgeschlossen. Anfang 2016 gab der Bundesverband Contergan-Geschädigter auf seiner Internetseite an, dass in Deutschland noch etwa 2.400 Contergan-Geschädigte leben. Viele der gesundheitlichen Folgen zeigen sich erst spät, oft Jahrzehnte nach der Geburt. Was in jungen Jahren noch mit Kraft, Beweglichkeit und Improvisation ausgeglichen werden konnte, wird im Alter zunehmend zum Problem. Durch die fehlenden oder verkürzten Gliedmaßen haben Betroffene ihren Körper ein Leben lang anders benutzt als vorgesehen. Schultern, Wirbelsäule und Gelenke wurden überlastet, Bewegungen kompensiert, Haltungen erzwungen. Die Folge sind heute bei vielen schwere Verschleißerscheinungen, chronische Schmerzen, Arthrosen und zunehmende Bewegungseinschränkungen. Hinzu kommen Nervenschäden, Kraftverluste und Sensibilitätsstörungen, die sich mit den Jahren verstärken. Auch innere Organe können betroffen sein, etwa durch Fehlhaltungen, die Atmung und Herz belasten. Gleichzeitig nimmt die Selbstständigkeit im Alltag ab. Tätigkeiten, die früher möglich waren, werden beschwerlich oder unmöglich. Der Bedarf an Hilfsmitteln und Assistenz steigt. Diese Spätfolgen sind keine neue Erkrankung, sondern die späte Rechnung jahrzehntelanger Überanpassung. Für viele Betroffene beginnt damit ein zweiter, oft besonders belastender Abschnitt ihres Lebens. Körperlich, psychisch und sozial. Und während die Opfer weiterhin um Entschädigungen kämpfen, bleibt das Erstaunlichste für viele unsichtbar. Thalidomid ist nie vom Markt verschwunden. 1970, noch während der Contergan-Prozess läuft, entdecken israelische Ärzte eine bis dahin unbekannte Wirkung von Thalidomid. Der Wirkstoff ist hochwirksam gegen bestimmte Leprasymptome. Damit zeigen sich zwei Seiten einer Medaille, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Als Nebenwirkung verhindert das Präparat bei ungeborenen Kindern die Ausbildung von Gliedmaßen. Als therapeutische Wirkung kann es bei Leprakranken genau das verhindern: den Verlust von Händen, Füßen, Armen und Beinen. Aber so einfach ist auch diese Anwendung nicht. Thalidomid ist damals fast das einzig wirklich wirksame Mittel gegen schwere Entzündungsschübe bei Lepra. Aber die Warnhinweise auf den Packungen werden nicht ernst genug genommen oder missverstanden. So denken viele Frauen, dass die mit einem roten Verbotskreuz versehene Abbildung einer Schwangeren bedeute, dass das Präparat für einen Schwangerschaftsabbruch gedacht sei. Frauen in der Frühschwangerschaft nehmen es also gezielt ein und bringen eine zweite Generation geschädigter Kinder zur Welt. Hunderte, möglicherweise deutlich mehr, werden so erneut Opfer des Wirkstoffs. Heute ist Brasilien zwar immer noch einer der weltweit größten Verbraucher des Mittels, aber das Land hat eines der strengsten Kontrollsysteme der Welt aufgebaut. Die Tabletten gibt es nicht mehr in der normalen Apotheke um die Ecke. Sie werden ausschließlich in staatlichen Laboren produziert und nur über das öffentliche Gesundheitssystem verteilt. Jede Frau im gebärfähigen Alter muss heute 2 verschiedene Verhütungsmethoden nachweisen und regelmäßige Schwangerschaftstests machen, bevor sie eine einzige Tablette bekommt. Und die Warnbilder, die sind heute unmissverständlich und werden durch intensive Beratungsgespräche ergänzt. So bleibt Thalidomid bis heute ein Medikament mit 2 Gesichtern. Für die einen ein medizinisches Monster, für die anderen bei richtiger Anwendung der einzige Schutz vor einem Leben in unerträglichen Schmerzen. Und genau hier stehen wir heute vor einem moralischen Drahtseilakt, der kaum aufzulösen ist. Auf der einen Seite steht die Weltgesundheitsorganisation, die seit Jahren sagt, wir brauchen dieses riskante Mittel eigentlich nicht mehr. Es gibt moderne Antibiotika und Cortison. Doch in den Lepra-Ambulanzen Brasiliens sieht die Realität oft anders aus. Für die Ärzte dort ist Thalidomid kein Gift aus der Vergangenheit, sondern die letzte Rettung für Patienten, deren Körper durch die Entzündungsstübe förmlich von innen verbrennen. Wenn Cortison versagt und die Schmerzen unerträglich werden, ist Thalidomid das einzige Medikament, das die Qualen innerhalb von Stunden stoppen und dauerhafte Lähmungen verhindern kann. Es ist ein zutiefst tragischer Konflikt. Man setzt ein Medikament ein, das Leben retten und Leid lindern kann, aber gleichzeitig das Potenzial hat, die nächste Generation zu zeichnen. Ein Dilemma zwischen dem Recht auf ein schmerzfreies Leben heute und dem Schutz der Ungeborenen von morgen. Aber die Geschichte von Thalidomid endet nicht in den Lepra-Kolonien. In den 1990er Jahren geschieht etwas, das fast wie Ironie des Schicksals wirkt. Der Wirkstoff feiert ein spektakuläres Comeback in der westlichen Onkologie. Forscher entdecken nämlich, dass genau die Eigenschaft, die für die Fehlbildungen bei Embryonen verantwortlich ist, im Kampf gegen den Krebs eine mächtige Waffe sein kann. Thalidomid ist ein sogenannter Angiogenesehemmer. Das bedeutet, er verhindert, dass Tumore neue Blutgefäße bilden. Er hungert sie schlichtweg aus. Besonders bei multiplen Myelom, einer bösartigen Krebserkrankung des Knochenmarks, führte das zu einem medizinischen Durchbruch. Plötzlich ist das einstige Schreckensmittel wieder da, diesmal als Hoffnungsträger in der Krebstherapie. Heute ist es, zusammen mit seinen modernen Nachfolgestoffen, ein Standardmedikament, das die Lebenserwartung von Krebspatienten massiv verlängert hat. Es bleibt dabei die wohl widersprüchlichste Substanz der Medizingeschichte. Ein Wirkstoff, der Leben zerstört hat und heute Leben rettet. Dass Thalidomid heute wieder eingesetzt werden darf, liegt vor allem an einem der strengsten Kontrollsysteme der Medizingeschichte. In Deutschland ist der Wirkstoff nicht einfach ein Medikament. Er ist ein Hochsicherheitsprojekt. Man bekommt ihn nicht auf einem normalen Rezept, sondern nur auf dem sogenannten T-Rezept. Das ist ein amtliches Dokument mit Durchschlag, von dem jede einzelne Verschreibung direkt beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte registriert wird. Das System dahinter ist eine lückenlose Sicherheitskette. Die Rezepte sind nur 6 Tage gültig und für Frauen im gebärfähigen Alter ist die Pillenmenge auf 4 Wochen begrenzt. Bevor das nächste Rezept ausgestellt wird, muss ein medizinisch überwachter Schwangerschaftstest vorliegen. Und weil der Wirkstoff sogar in die Samenflüssigkeit übergeht, gilt eine strikte Kondompflicht für männliche Patienten. Ich glaube, man muss sich nicht wundern, dass dieses Thema nach wie vor äußerst kontrovers diskutiert wird. Kommen wir zurück zu den Hauptleidtragenden des Contergan-Skandals. Wie geht es Ihnen heute? Die Aufarbeitung eines Geschehens von solcher Tragweite braucht mehr als Zeit und Akten. Sie steht auf zwei Säulen, die einander nicht ersetzen können. Zum einen braucht es eine verlässliche und ausreichend gemessene Entschädigung. Sie ist die praktische Anerkennung dessen, was Betroffene ein Leben lang tragen müssen. Körperlich, gesundheitlich und sozial. Hilfe, die zu knapp bemessen ist oder immer wieder neu erkämpft werden muss, verfehlt ihr Ziel. Sie wirkt nicht entlastend, sondern hält das Unrecht präsent. Erst wenn Unterstützung dauerhaft und dem tatsächlichen Bedarf angemessen ist, entsteht ein Mindestmaß an Sicherheit. Zum anderen braucht es öffentliche Anerkennung des Leids und klare Verantwortungsübernahme. Viele Verletzungen sind nicht nur körperlich oder materiell, sondern entstehen aus jahrzehntelangem Schweigen, Relativieren und Wegsehen. Erst wenn Verantwortung benannt wird, wenn Betroffene gehört und ihr Leid ausdrücklich anerkannt wird, kann Bitterkeit durch mentale Kraft ersetzt werden. Ohne diesen Schritt bleibt selbst großzügige Unterstützung unvollständig. Beides gehört zusammen. Finanzielle Hilfe ohne Anerkennung bleibt distanziert. Anerkennung ohne ausreichende Unterstützung bleibt folgenlos. Erst im Zusammenspiel von beidem kann Aufarbeitung mehr sein als Verwaltung eines Skandals, nämlich ein ernst gemeinter Versuch, Gerechtigkeit herzustellen. Doch bei all dem Leid und der institutionellen Kälte dürfen wir eines nicht übersehen. Die Geschichte der Contergan-Betroffenen ist nicht nur eine Geschichte des Schadens. Es ist vor allem eine Geschichte von unglaublicher Resilienz. Entgegen aller damaligen Prognosen, die diesen Kindern eine Lebensunfähigkeit attestierten, haben viele von ihnen sich ein zutiefst erfülltes und erfolgreiches Leben erkämpft. Sie sind heute gestandene Persönlichkeiten. Sie sind Juristen, Künstler, Handwerker oder Lehrer geworden. Sie haben Familien gegründet und Kinder großgezogen. Sie mussten in einer Welt, die nicht für sie gebaut war, jeden Tag kreative Lösungen finden. Und sie haben es getan. Wenn wir heute auf diese Generation blicken, dann sehen wir Menschen, die ihre Würde nie aus der Hand gegeben haben, obwohl man es ihnen am Anfang so schwer gemacht hat. Ihr Erfolg ist die stärkste Antwort auf die Ignoranz der 1950er Jahre. Mehr als 50 Jahre lang blieb eine Entschuldigung aus. Am 31. August 2012 dann veröffentlichte der Hersteller Grünenthal erstmals eine öffentliche Erklärung, die sich ausdrücklich an die Contergan-Geschädigten richtete. Der damalige Geschäftsführer wählte dafür den Weg einer schriftlichen Stellungnahme, verbreitet über die Unternehmenswebsite und die Presse. Darin bat das Unternehmen erstmals nicht nur allgemein um Verständnis, sondern um Vergebung. Wörtlich hieß es: Wir bitten die Contergan-Geschädigten um Vergebung für das Leid, das ihnen durch Contergan zugefügt worden ist. Es war kein juristisches Schuldanerkenntnis, aber es war die erste explizite Bitte um Verzeihung in der Geschichte des Unternehmens, mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Marktrücknahme des Medikaments und Jahrzehnte nach dem Ende des Strafprozesses. Für viele Betroffene kam diese Erklärung spät. Für manche zu spät.
Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.
Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes.